Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen heute Morgen an diesem Karfreitag zum Gottesdienst. Karfreitag ist ein Tag, der Widersprüchliches in mir weckt. Traurigkeit, ein Nichtverstehen, Dankbarkeit und auch ein neues Gemeinschaftsgefühl. Vielleicht geht Ihnen das auch so. Der Tagesspruch für heute aus Johannes 3, Vers 16 zieht uns ganz klar auf die freudige Seite des Good Friday, wie die Engländer ja sagen. Da heißt es: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Karfreitag ist der Tag, an dem Gottes Liebe zu uns Menschen ganz besonders deutlich wird. Jesus geht in den Tod, um zum Leben durchzudringen und uns mit in dieses Wunder hineinzunehmen. Also ein wirklich guter Tag. Wir sind eine große Mitarbeiterschar, die sollte eigentlich noch größer werden. Ich danke der Musik, der Technik und der Predigerin natürlich. Allen, die mitarbeiten. Die Gruppe sollte eigentlich noch größer werden, aber der Thomas ist heute nicht da, denn das erste Kind hat sich gestern angemeldet. Wir wissen nicht so genau, ob es schon da ist. Auf jeden Fall konnte der werdende Papa natürlich heute Morgen nicht dabei sein. Heute feiern wir Abendmahl, nicht nur alkoholfrei wie immer, sondern diesmal auch, wie seit einigen Jahren, still. Das heißt, ohne unsere gewohnten Loblieder. Während des folgenden Liedes sammeln wir die Klingelbeutel-Kollekte für unsere Seniorenarbeit. Wenn ich mich so umgucke, dann muss ich zu dieser Art von Arbeit wirklich nichts mehr sagen. Sie wissen alle, wie toll die läuft und wie gut sie angenommen wird. Deswegen kann ich Ihnen diese Kollekte nur wärmstens empfehlen. Die Ausgangskollekte wird gesammelt für drei verschiedene Zwecke. Da ist einmal die Hilfe für Gefährdete, da hilft die Diakonie Wohnungslosen und Inhaftierten, um einfach einen Neustart in ein würdevolles Leben nach dem Vollzug antreten zu können. Und das gilt auch für rund 40.000 Menschen, die auf der Straße leben, die eine Rückkehr in ein geregeltes Leben brauchen. Und so hilft sie auch präventiv denen, die von Verlust der Wohnung und die in Not geraten sind. Das zweite ist die Gefängnisseelsorge, das kennen Sie auch. Auf dem Gebiet unserer Landeskirche leben ungefähr 9.000 inhaftierte Menschen, die natürlich auch unter Isolierung und Zukunftsangst leiden. Und Gefängnisseelsorger und Gefängnisseelsorgerinnen kümmern sich um diese Menschen und ihre Angehörigen. Und oft fehlt am Schluss dann auch das Geld, um da auch noch weitere Begleitung stattfinden zu lassen. Auch da hilft die Diakonie. Und das Dritte, das kennen Sie auch, ist das Blaue Kreuz. Hilfe für Menschen mit Suchtproblemen, die oft vor einem Leben in eigener Verantwortung fliehen, warum auch immer. Das Blaue Kreuz hilft von Suchtproblemen betroffenen Menschen, Wege aus der Krankheit zu finden. Auch eine gute Sache. An der Stelle möchte ich einfach auch schon einmal einladen zu den Ostergottesdiensten in unserer Gemeinde. Da ist am Ostersonntag, am 1. April um 6 Uhr der Frühgottesdienst, den Alexandra und Dirk Waaskönig mit einem Team gestalten werden. Und anschließend gibt es das bewährte Osterfrühstück unten im Café Johannes. Um 10.30 Uhr gibt es den Familiengottesdienst hier im Paul-Gerd-Haus. Den wird Pfarrer Schuppetter halten. Am Ostermontag gibt es hier keinen Gottesdienst. Da findet ein Gottesdienst in Gemarke statt. Um 10.30 Uhr mit Pfarrerin Köster-Schneider und einer Praise-Band. Soweit das, was Sie wissen sollten. Und jetzt sammeln wir für unsere Senioren. Und ich kann nur empfehlen, die Portemonnaies weit aufzumachen. Und dazu singen wir das Lied 346, Such, wer da will, ein ander Ziel.
Wir beten. Herr Jesus Christus, wir sind hier zusammengekommen, weil du die Mitte unseres Lebens bist. Und doch sind wir auch immer wieder auf der Suche nach dir. Wir suchen das Leben. Wir suchen das Leben, das du schenken willst. Und deshalb kommen wir hier in diesem Gottesdienst zusammen. Wir wollen auf dich hören, auf dein Wort. Herr, heute hören wir die Botschaft vom Kreuz in besonderer Weise. Herr, lass es uns ganz neu erfahren, dass du der Retter bist. Öffne unsere Ohren und Herzen für dich. Amen.
Ich möchte Ihnen Teile aus Johannes 19 lesen und wir unterbrechen die Lesung mit Liedern. Und ich würde Sie jetzt schon bitten, das Lied 81 im Gesangbuch aufzuschlagen und es nach der ersten Lesung oder nach der zweiten Lesung noch einmal zu benutzen. Sie können es also geöffnet lassen. Sie nahmen ihn aber, und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz, und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Wir singen die Strophen 1 bis 3 aus Lied 81. Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben angewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die im Psalm 22 sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Strophen 4 bis 6. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Wir singen das Lied Du für mich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Isop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Wir hören einen Liedvortrag.
Nach dem Johannesevangelium ist das letzte Wort Jesu am Kreuz das Wort: Es ist vollbracht. Das haben wir gerade gehört, gesungen. Was werden wir am Ende unseres Lebens wohl sagen als letztes Wort? Das wissen wir nicht. Vielleicht werden wir auch gar nichts mehr sagen, weil es nichts mehr zu sagen gibt. Oder weil wir nichts mehr sagen können. In den letzten Wochen haben die Prediger am Anfang oft Worte von bedeutenden Menschen zitiert. Ich habe mir überlegt, ob ich auch noch mal nachgucken soll, um ein paar Worte zu suchen. Aber dann habe ich gedacht, ich lasse es mal. Schaut man sich die Evangelien an, so gibt es ganz unterschiedliche letzte Worte Jesu. Es gab dann zwischendurch auch mal eine Diskussion, welches war denn das Richtige? Ich glaube, es geht da gar nicht um richtig und falsch. Bei Matthäus und bei Markus ist es der laute Ruf Jesu: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich denke, da werden sicher viele mit einstimmen können, die am Ende voller Angst. Und wer hätte keine Angst vor dem Sterben? sich verstanden fühlen in diesem Wort. Es ist ja so, manchmal spricht man davon, er hatte einen schönen Tod. Ich glaube das nicht mit dem schönen Tod. Vielleicht hatte jemand ein leichtes Sterben. Das wünschen wir uns ja alle. Aber bei vielen, und manche kennen wir, war es auch ein langes Ringen. Und manchmal sagt dann jemand, ach, wenn er doch endlich sterben könnte. Oder die alte Dame, an die ich mich noch erinnere, die sagte, ich möchte endlich sterben. Aber es dauerte noch eine Weile. Und dann kommt schon mal dieser Satz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bei Lukas sagt Jesus, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ein gutes Wort, voller Trost und Vertrauen, voll kindlichen Glaubens. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Wissend, hoffend, dass es gut wird. Das wünschten wir uns als Christen, dass wir am Ende so sprechen können. Deine Hände befehle ich meinen Geist. Und hier bei Johannes, da sagt Jesus diesen Satz, es ist vollbracht. Als ich über diesen Satz nachdachte, ist mir als erstes eingefallen ein Künstler, der viele, viele Monate an einem Werk zugebracht hat. Manchmal verzweifelt, dass es nicht so wird, wie er das will. Manchmal voller Hoffnung, dass es doch irgendwann so wird, wie er es sich vorstellt. Und irgendwann ist er fertig. Und er legt vielleicht den Spachtel aus der Hand oder den Pinsel oder was weiß ich, was es von Werk ist oder der ein Lied komponiert hat, geht vom Klavier weg und sagt so aus tiefstem Herzen, es ist vollbracht, fertig, beendet. Vollbracht, das Wörtchen voll ist ein tolles Wort. Jugendliche sagen manchmal, das ist voll gut. Die Älteren würden sagen, es ist sehr gut. Aber man sagt ja schon mal, es ist voll gut. Besser geht gar nicht. Oder da schenkt mir jemand in der Hitze ein Glas Wasser ein und sagt, ich habe dir richtig voll eingeschenkt. In der Frauenhilfe sagten sie früher schon mal zu Harald Stangs als Küster, du kannst ruhig ein bisschen voller einschütten. Und er hat das extra ja nicht so voll geschüttet, weil die immer so zitterten. Aber sie wollten es voll haben. Nur, und wir sammeln ja heute am Ausgang fürs Blaue Kreuz, wenn die Leute voll sind, abgefüllt mit Schnaps, ist das nicht ganz so gut. Voll, rund, vollbracht, eigentlich ein tolles Werk. Und dann habe ich mich gefragt, was hat denn dieser Jesus eigentlich vollbracht? So wie er da am Kreuz hängt. Und das haben wohl auch die Vorbeigehenden zum Teil gefragt. Da sind ein paar Menschen gesund geworden. Ja. Ein paar sind umgekehrt von ihren ehemals bösen Wegen. Auch gut. Aber wo sind die denn alle? Warum demonstrieren die eigentlich nicht unterm Kreuz? Mit einem großen Zug, sodass die Soldaten vielleicht ganz verunsichert werden. Warum ist es unter dem Hügel von Golgatha eigentlich so jämmerlich still, außer dem Stöhnen der Gekreuzigten, dieser drei Männer, die da hängen, dem Würfeln der Soldaten, wenn man das hören konnte, den hingeworfenen Bemerkungen der Schaulustigen, steigt doch runter, und dem Schluchzen einiger Frauen. Warum ist es so unendlich still? Warum sind nicht all die aufgestanden, denen er doch so Gutes getan hat? Was hat der denn vollbracht? Oder ist er letztendlich doch ins Leere gelaufen? Wie so viele andere vor ihm. Ist das Kreuz nicht tatsächlich das endgültige Symbol des Scheiterns? Wissen Sie, ich las jetzt noch mal in einem Buch, dass es in unseren Kirchen ein großes Problem geworden ist, an Karfreitag zu predigen. Das Kreuz mag man nicht. Auch viele Prediger und Predigerinnen nicht. Man nimmt noch die Lesungen, aber versucht das mit dem Kreuz irgendwie zu umgehen. Eigentlich passt es doch auch gar nicht mehr in unsere Welt. Wie kommt ein Paulus dazu, einige Jahre später vollmundig zu sagen, ich hielt es für richtig, unter euch nichts anderes zu wissen als Christus, den Gekreuzigten? Er hat dieses Kreuz unglaublich hochgehalten, diesen Mann am Kreuz. Der hat für diesen Paulus alles entschieden. Und um ihn herum war eine ganze Menge Menschen, die sagten, nee, also mit dem Kreuz und vielleicht hat er da ja gar nicht so richtig dran gehangen, nur so ein Scheinleib und wir wollen doch von der Auferstehung reden. Das ist das Wichtige, da freuen wir uns drauf, auf die schönen angemalten Eier, das ist doch was. Aber das Kreuz, was sollen wir mit dem Kreuz? Aber Ostern ohne Kreuzigung geht irgendwie nicht, ne? Ich habe eine Geschichte gelesen in einem Buch. Da sagte der Musiklehrer zu seinem Schüler, du, das war jetzt richtig perfekt. Der Schüler strahlte. Nur leider ohne Leidenschaft. Du hast die Noten alle sauber und richtig gespielt. Aber wo ist dein Herz? Wo ist deine Leidenschaft? Wo ist das, was dich beseelt? Wo hast du den Künstler, der dieses Stück geschrieben hat, entdeckt? Ich weiß nicht, unter uns gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Perfektionisten, der ja letztlich nie zufrieden ist mit dem, was er gemacht hat. Man könnte immer noch mal ein bisschen was Besseres machen. Perfektionisten haben immer was zu bekritteln. Ich habe gedacht, Jesus war kein Perfektionist, aber er war ein leidenschaftlicher Liebhaber des Lebens. Jesus hat nicht alle Menschen gesund gemacht. Der hat keine Weltrevolution angezettelt. Der hat die Römer nicht aus dem Lande gejagt, wie einige das ja so gerne gehabt hätten. Aber er hat Gottes Leidenschaft für die Menschen ins Leben der Leute gebracht. Und er hat Menschen damit angesteckt. Ein Zachäus, ein Bartimäus. Und jetzt können wir all die biblischen Geschichten wiederholen, die wir kennen. Er hat Menschen mit seiner Liebe angesteckt. Wissen Sie, nach der Himmelfahrt, da hat es immer wieder auch Anfeindungen der Christen gegeben. Und es sind immer wieder auch Christen dann ausgewandert in die umliegenden Länder. Und wissen Sie, was da passierte? Sie hatten ja gerade erfahren, dass es nicht gut war, ein Christ, eine Christin zu sein. Aber sie gehen ins Nachbarland und was machen sie? Sie erzählen von diesem Jesus. Sie haben die Liebe, die dieser Jesus ihnen mitgegeben hat, weitergegeben, weitergetragen, weitererzählt. Nicht nur ein Paulus, sondern die ganz vielen kleinen Menschen haben das gemacht. Geht nicht um die großen Prediger. Sonst geht um uns, um jeden Einzelnen, angesteckt von Gottes Liebe, die weiterzugeben. Und das Kreuz, das ist das Symbol dieser Leidenschaft. Das ist fast so was wie der Gipfel dieser Leidenschaft Jesu. Als ob er in diesen Jahren einen Berg hochgeklommen ist. Golgatha, das liegt nicht so hoch, das ist kein Berg, aber ein Hügel. Als ob er hochgegangen wäre bis zu diesem Hügel, um oben zu sagen, ich habe alles getan. Ich habe all meine Liebe verteilt. Und da oben, da war der Gipfelpunkt. Leidenschaft für Gott und für die Menschen, für dich und mich. Und wissen Sie, seine Maßstäbe sind nicht die vollen Säle, die perfekten Veranstaltungen, alles das, was wir uns ja auch immer bemühen. Seine Leidenschaft war der einen oder dem anderen in die Augen zu schauen. dem einen oder dem anderen über den Rücken zu streichen. Dem einen oder der andere ins Gesicht zu sehen und ein gutes Wort zu sagen. Ein Wort der Befreiung. Die Not zu erkennen und die Freude zu spüren, das hat Jesus gemacht. Darin sind wir ihm Nachfolger. Wir müssen nicht ans Kreuz, zum Glück. Aber das, was er an Liebe und Leidenschaft in diese Welt gebracht hat, das dürfen wir weitergeben, wenn wir uns von diesem gekreuzigten Christus anstecken lassen. Und dann geschieht genau das, was wir gleich im Abendmahl feiern werden. Dann kommt Christus zu mir und zu dir ganz nah, fast auf Tuchfühlung. Wir haben das vorhin gesungen, du für mich, wie so groß ist die Liebe. Und es geht noch weiter, Jesus sagt, ich in dir, mit meiner Liebe, das verspreche ich dir. Es ist vollbracht, das ist die Ansage gegen alles Zerstörerische in unserem Leben. Jesus hat sich nicht vom Bösen übertölpeln lassen, der hat es immer wieder versucht. Jesus hat dem Stand gehalten, mit seiner Liebe und Leidenschaft für Gott und die Menschen. Der hat ihm Blaues vom Himmel versprochen, aber er hat mit ihm nie gemeinsame Sache gemacht. Auch nicht gemeinsame Sache mit allen möglichen Verführungen, nur um gut dazustehen. Sondern er hat sich hingegeben für uns. Er hat sich hingegeben, und das drückt das Kreuz auf. Dieser Längsbalken, dieses Ausgestrecktsein zum Vater, wie oft steht in der Bibel, und er zog sich zurück, um zu beten. Ausgestreckt nach oben, nur von daher konnte er auch die Arme weit ausbreiten, und das zeigt der Querbalken. Deshalb ist das Kreuz so wichtig. Vor einigen Jahren gab es hier mal eine Veranstaltung und da haben die Veranstalter gefragt, ob man das Kreuz nicht abhängen könnte. Und da haben wir gesagt, nein. Das Kreuz bleibt. Dieses Symbol. Dieses Zeugnis dafür, dass Jesus alles für uns getan hat. Dass er es vollbracht hat. Damit wir voller Liebe von ihm und in großer Freiheit unser Leben leben können. Und wenn Jesus ruft, es ist vollbracht, dann hat er das zusammengebracht, den Himmel und die Erde. Das singen wir auch gleich. Er ist das Opfer, ohnmächtig, ausgeliefert, gequält, getötet. Er ist das Opfer und ist so der Sieger. Es ist vollbracht. Er stirbt und siegt, er stirbt und ist am Ziel. Welch ein Tod, Herr. Und doch sagst du, es ist vollbracht. Was für ein Sieg. Amen. Wir singen zwischen Himmel und Erde. Wir feiern miteinander Abendmahl. Alle sind herzlich eingeladen, Brot und Saft miteinander zu teilen. Wir bilden hier vorne Gruppen. Es gibt immer genug Platz. Jeder bekommt etwas. Es gibt einen Kelch zum Trinken und einen zum Eintauchen des Brotes. Und wir hören Musik und haben Zeit zum Beten, zum Nachdenken. Einer, der sich verschenkte, der gab, was er hatte, der Brot wurde und Wein. Ein Stück Brot, ein Schluck Wein für alle, die hungern und dürsten nach Brot, nach Liebe, nach Gerechtigkeit. Seht, welch ein Mensch, dieser Jesus, der sich nehmen ließ, brechen, kauen, aufzehren, Stück für Stück, Tag um Tag. Austrinken bis zum letzten Tropfen seines Blutes, bis alles vollbracht war und leer das Grab. Ja, dieser war Gottes Sohn. Einer, der sich verschenkte, das feiern wir im Abendmahl. Ein Stück Brot, ein Schluck Saft, er gibt uns Anteil an sich. Abendmahl, das ist die große Einladung Gottes an uns. Wir beten. Heiliger Gott, barmherziger Vater, du kommst uns in Brot und Saft mit ausgebreiteten Armen entgegen. Wir laufen in deine Arme, bepackt mit dem ganzen Plunder, den wir so wichtig finden, mit den kleinen und großen Sorgenpaketen, mit dem Ballast unserer Schuld. Und wir bekennen, dass wir gesündigt haben in Worten und Werken. Und deshalb bitten wir dich, Herr, erbarme dich. Jesus Christus spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Jesus Christus in der Nacht, da verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's, gab seinen Jüngern und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Und ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl, gab ihnen den und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung eurer Sünden. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von dem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Christe, du Lamm Gottes. Thank you. kommt, denn es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich unser Gott ist. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Geht hin im Frieden des Herrn, ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen. Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Geht hin im Frieden des Herrn, ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen. Paulus schreibt, er ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Geht hin im Frieden des Herrn, ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen. Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg von Golgatha. Zum Gebet bitte ich Sie aufzustehen, wenn Sie können. Herr Jesus Christus, es ist unmöglich, sagt die Angst. Es übersteigt meine Kraft. Es ist eine Zumutung. Ich bin auch nur ein Mensch. Das schaffe ich nie. Ich kann's, sagt die Liebe. Ich kann's, sprichst du uns zu im Brot, im Wort und im Saft. Dafür danken wir dir. Gib uns von deiner Liebe, damit wir in dieser Welt zu Lichtern deiner Liebe werden. Es gibt so viel Dunkelheit in uns und um uns. Du kannst es hell machen, weil du die Dunkelheit durchlitten hast. Wir denken an die Menschen, die leiden an Leib und Seele. Richte sie auf. Wir denken an die Menschen, deren Herz verschlossen ist von Unfriede und Hass, befreie sie. Wir denken an die Menschen, die sich aufopfern für andere. Gib ihnen Kraft für diesen Tag. Wir bitten dich für uns. Bewahre uns in deinem Frieden. Und gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchen, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Es segne uns Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich lade Sie ein, nochmal Platz zu nehmen. Ganz gegen die Gewohnheit, wir hören auf das Orgelnachspiel und gehen dann leise raus. Es gibt keinen Kaffee, an Karfreitag nicht. Die Kerzen sind aus und es ist ein Tag, wo wir in Ruhe weiter nachdenken können. Und die Musik jetzt ist auch noch mal zum Nachklingen.
Thank you. Thank you.